ist ja noch gar nicht lange her, dass ich bei Ihnen in Freiburg war. Als ich vor einigen Jahren einen Bergunfall hatte und lange Zeit im Krankenhaus lag, da kam mir das Wort aus dem Alten Testament in Erinnerung, wo vom vorsichtigen Wandeln die Rede ist. Das war ja dann auch naheliegend. Ich möchte dieses Wort einmal lesen. Es stammt aus der Danksagung des großen Königs Hiskia, die wir dann heute Abend noch einmal lesen wollen. Und zwar aus Jesajas 38, Vers 15. Was soll ich sagen, dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat? Ich will sachte wallen oder ich will vorsichtig wandern alle meine Jahre wegen der Betrübnis meiner Seele. Dieses vorsichtige Wandern ist kein ängstliches und neurotisches Lebensverhalten. Das dürfen wir nicht missverstehen. Wir werden es dann sehen im Lichte eines Wortes des Apostels Paulus. Aber es wird auch auf dem Hintergrund dessen deutlich, was der große König Hiskia selbst erlebt hat. Wir werden das dann noch sehen. Vorsichtiges Wandern, vorsichtiges Wandeln ist auch in unseren letzten Tagen in besonderer Weise geboten. Und nun möchte ich einleitend lesen, was in Epheser 5, 15 bis 21 dazu geschrieben steht. Dort sagt der Apostel Paulus: Seht nun genau zu, wie ihr umherwandelt. Das heißt in modernem Deutsch: Seht nun genau zu, wie ihr euer Leben gestaltet. Wie ihr euch durch dieses euer Leben hindurch bewegt. Im Griechischen steht hier das Wort akribos, das wir ja auch vom Fremdwort kennen, wenn es jemand ganz genau nimmt. Akribisch genau, sagt man dann. Der Grieche hat das Wort verwendet, wenn der Handwerker mit dem Hammer einen Nagel treffen wollte. Dann musste er genau zuschlagen, damit er nicht seinen Daumen trifft. Mit Akribie. So sollten wir unser Leben führen. Seht nun genau zu, wie ihr umherwandelt, euch durch das Leben hindurch bewegt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeiten auskaufet, denn die Tage sind böse. Und das können wir nun heute in besonderer Weise sagen, weil wir ja im Kulminationspunkt der Heilsgeschichte stehen, weil wir in Tagen stehen, die wir zur eigentlichen Endzeit rechnen. Kaufet die Zeiten aus. Hier ist ein griechisches Wort verwendet vom Geschehen auf einem Handelsmarkt oder auf einem Wochenmarkt. Wenn dort ein ganzer Stand leer geplündert wird, wenn da jemand vorfährt mit einem Lieferwagen und alles, was da liegt, von der ersten bis zur letzten Apfelsine, alles auskauft und für sich in den Wagen packt, sodass der Händler alles seine Ware losgeworden ist. Ex agorazomai heißt das Wort. Auskaufen, ausplündern, leer kaufen. Wenn hier steht, kaufet die Zeit aus, dann sind ganz bestimmte Heilstermine Gottes angesprochen. Kairoi. Unsere Lebenszeit ist an und für sich ein Vakuum. So wie der Grieche, der die Lebenszeit verglichen hat mit einem Strom. Mit einem Wasserstrom, der dahin fließt, scheinbar ohne Anfang, ohne Ende. Aber nun greift Gott in diesen Zeitenfluss ein, durch sein Handeln. heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Das sind die Kairoi, das sind die göttlichen Gelegenheiten, dies sind die Heilstermine Gottes, gefüllt mit göttlicher, geistlicher Qualität, die Gott in unser Leben hereingibt. Und diese göttlichen Gelegenheiten, diese qualitativ hochwertigen Zeiten Gottes, gilt es auszukaufen. Das ist mit diesem Wort des Paulus gemeint. Gute Heilstermine Gottes in bösen Tagen. Nicht als Unweise, dazu muss man weise sein, mit göttlicher Weisheit begabt durch den Heiligen Geist, damit man diese Gotteszeiten im eigenen Leben erkennt. Die göttlichen Gelegenheiten, die Heilstermine auskaufend, denn die Tage sind böse. Es gibt heute eine Ballung des Bösen, über die wir gar nicht erst zu sprechen brauchen. Und in Vers 17 heißt es, darum werdet nicht Unverständige, sondern werdet Einsichtige. So heißt es wörtlich. Bin sehr froh, dass hier nicht steht, seid Einsichtige, sondern dass Gott uns immer wieder neu einen Anfang schenkt, einen Startpunkt, eine neue, größere Gnade. Werdet Einsichtige. Wer das noch nicht ist, der kann es noch werden. Werdet Einsichtige darüber, was der Wille des Herrn ist. Hier konkretisiert sich nämlich das, was Gott an göttlichen Gelegenheiten in unsere Lebenszeit hineingewoben hat. Die Goldfäden aus der Ewigkeit. Und als Weise, die Einsicht gewinnen, können wir erkennen, was der Wille des Herrn für unser Leben ist. Langenberg hat zu diesem Wort des Paulus gesagt, es ist die große Gefahr der Zeitenwende, dass die Gotteskinder unverständig werden. Seid nicht Unverständige. Unverständig ist, wer Gottes Willen weiß, und sich nicht faktisch darauf einstellt, wer den Willen Gottes nicht tut. Dazu braucht es den durchdringenden Blick geistlicher Augen, braucht es Weisheit, Beurteilungsvermögen, ja die Gabe der Weissagung, die ja in erster Linie eine seelsorgerliche Gabe ist. Lesen Sie einmal 1. Korinther 14. Und dann heißt es noch, berauschet euch nicht, weder mit Wein, noch mit Drogen, noch mit einer übersteigerten Gefühlsfrömmigkeit. Berauschet euch nicht, sondern im Gegenteil, werdet voll Geistes. Der Heilige Geist ist also ein Geist der Ernüchterung, der uns hineinführt in das Gericht über uns selbst. Er überführt von Gerechtigkeit, von Gericht und von der Sünde. Und insofern ist der Heilige Geist kein berauschender Geist, sondern ein Geist der Ernüchterung. So nüchtern, wie man durch den Heiligen Geist wird, in der Betrachtung des eigenen Lebens, ist man zuvor ohne Heiligen Geist niemals gewesen, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt voll Geist, indem ihr in euren Herzen singet und spielet Gott, indem ihr allezeit Dank saget und für alles. Hier möchte ich das Wort abbrechen und wir wollen uns nun mit einer besonderen Situation im Leben des großen Königs Hiskia beschäftigen. Dieser König war ja einer der frömmsten Könige Israels, ein großer Reformator, der den Götzendienst in Israel beseitigt hat, der den wahren Gottesdienst mit einem aufrichtigen, ungeteilten Herzen wiederhergestellt hat. Wir werden dann noch das Urteil Gottes über diesen Mann hören, wie Gott ihn beurteilt hat. Wahrlich, einer der größten Könige, die Israel jemals gehabt hat. Ich lese zunächst einmal 2. Könige 18, Vers 1 bis 5. Und es geschah im 3. Jahre Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sekarias. Und er tat, was recht war in den Augen Jehovas, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Also auch er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er tat die Höhen hinweg, das heißt die Höhenheiligtümer der Götzen. Er zerschlug die Bildsäulen. Er rottete die Aschera aus und zertrümmerte die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte. Wie? Jenes wunderbare Rettungszeichen, das Moses am Pfahl erhöht hatte, als Rettungszeichen für die, die durch die Schlangen in der Wüste gebissen worden waren wegen ihres Ungehorsams, dieses wunderbare Rettungszeichen, das ja ein Vorbild für die Passion unseres Herrn Jesus Christus ist. Warum hat er diese Nehustan, diese eherne Schlange zerschlagen? Denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert und man nannte sie Nehustan. Mit diesem Rettungszeichen Gottes hat man dann also später Götzendienst getrieben. Und so kann alles, auch was wir an religiöser und frommer Tradition haben, zu einer inhaltlosen, leeren, eitlen Vätertradition werden, von der wir durch Christi Blut gelöst und gereinigt werden müssen. So sagt es der Apostel Petrus. Gottesdienst kann zum Götzendienst verfallen. Das ist wahrlich ein ernstes Wort. Vers 5. Er vertraute auf Jehova, den Gott Israels, und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Was für ein wunderbares Wort über einen König. Und er hing Jehova an, er wich nicht von ihm ab, und er beobachtete seine Gebote, die Jehova dem Mose geboten hatte. Bis hierhin. Er hat also gründlich aufgeräumt mit dem verworfenen und verstockten Israel, das im Götzendienst verfallen war. Und der Götzendienst der damaligen Zeit war ja wirklich ein bestialischer Götzendienst. Denken Sie bitte nicht zu hoch von dem Götzendienst Kanaans. Da wurden Kinder im Gussbilde des Baal lebendigen Leibes verbrannt. Und der Aschera hat man auf den Höhengötzenheiligtümern sexuell geopfert. Es wurde Hurerei getrieben unter dem Vorzeichen des Götzendienstes. Man könnte noch lange fortfahren, um die Dinge zu charakterisieren, die damals an der Tagesordnung waren. Also Hiskia, ein großer König und Reformator, mit großer Vollmacht, dessen Herz ganz auf der Seite Gottes stand. Und dann hat Gott diesem Mann auch noch einen großen Sieg gegeben. In Jesaja 37 wird darüber berichtet, da hatte ja das gewaltige Heer der Assyrer die Stadt Jerusalem umzingelt, sodass Hiskia bereits das Ende Israels gesehen hat und die völlige Niederlage Jerusalems. Und dann geschieht es. Auf sein inniges Bitten hin zieht der Engel Jehovas in der Nacht aus und schlägt im Heerlager der Assyrer 185.000 Männer mit der Pest. Dann heißt es, und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname. Im Hebräischen steht sogar tote Leichname. Was muss das für ein Bild gewesen sein? 185.000 Männer. Ohne dass Israel eine Waffe erhoben hat, und so wird es noch einmal sein bei jener Endzeitschlacht um Jerusalem, die in Sacharja 12 berichtet wird, wo die islamischen Völker rings um Jerusalem herum, die Völker ringsum, auf Jerusalem einstürmen werden, wo alle ihre Waffen zunichte werden und wo der Herr selbst für sein Volk streiten wird. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Und es geschah, als er sich niederbeugte im Hause Nisrocks, seines Elohim, seines Götzengottes, da erschlugen ihn Adramelech und Scharezer, seine Söhne, mit dem Schwerte, und sie entrannen in das Land Ararat. Eine wunderbare Glaubenserfahrung. Jene erfolgreich durchgeführte Reformation, in die ganz Israel hineingezogen wurde, jener wunderbare, gottgeschenkte Sieg. Und da auf einmal geschieht das, was ich einmal so beschreiben möchte. Gerade nach Stunden besonderer Segnung und besonderer Vollmacht ist es oft so, dass Männer Gottes, Frauen Gottes besonders angefochten und versucht werden und dann auf einmal am Boden liegen, dass Dinge in ihr Leben hineinkommen, die sie zerschmettern und zerschlagen und müde zu machen drohen. Und so ist das hier auch bei Hiskia. Wir wollen lesen in 2. Könige 20, Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben, todkrank. Und jenes Geschwür, das er trug, war nun nicht nur ein Karfunkel, wie manche Ausleger sagen. Der Ausdruck, der im Hebräischen hier 12-mal im Alten Testament verwendet wird, bezeichnet manchmal die Blattern, manchmal die Geschwüre des Aussatzes, manchmal auch die Beulen der Pest. Und bei Hiob scheint es so gewesen zu sein, dass dieses Wort Schöchin sogar eine Art Krebs bezeichnet, so wie wir es heute sagen würden. Krank zum Sterben. Ich habe kürzlich ein Gedicht gelesen von Theodor Storm. Ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz, nur ein Gefühl, empfunden eben, und dennoch spricht es stets darein, und dennoch stört es dich zu leben. Wenn du es anderen klagen willst, so kannst du es nicht in Worte fassen. Du sagst dir selber, es ist nichts, und dennoch will es dich nicht lassen. So seltsam fremd wird dir die Welt und leis verlässt dich alles Hoffen, bis du es endlich, endlich weißt, dass dich des Todes Pfeil getroffen. So muss es für ihn gewesen sein. Wissen Sie, es ist schon viel, wenn der Arzt eine solche Diagnose eröffnet, wo nach menschlichem Ermessen nur noch der Tod bleibt, nur noch das Sterben bleibt. Wie sinken dann Menschen in sich zusammen, in einer alleräußersten Verzweiflung und Not? Aber hier eröffnet diese Diagnose ja nicht ein Arzt, sondern der Prophet des lebendigen Gottes. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben, Und Jesaja, der Sohn Amots, der Prophet, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht Jehova, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und keineswegs genesen. Das ist doch eine überaus klare Sprache. Hier gibt es keinen Ausweg mehr. Das ist nun scheinbar der Gegenschlag des Feindes Gottes, der in ein solch gesegnetes Leben hereinbricht. Haben Sie sich nicht auch schon manchmal gefragt, dass die schlimmsten Gottlosen und Sünder, die frech und dreist, darauf lossündigen, uralt werden und das Heilige und Geliebte, die dem Herrn Jesus und dem lebendigen Gott in Treue dienen, oftmals in jungen Jahren hinweggerissen werden aus dem Leben. Woher das kommen mag? Wenn uns solch eine Diagnose gestellt würde, nicht nur vom Arzt, sondern vom Propheten Gottes, von dem lebendigen Gott selbst, dann würden wir meinen, es sei der Schlag Satans. Wir führen ja immer schnell diese Dinge, diese Einbrüche in unser Leben, dieses Durchkreuztwerden unserer Lebenskonzeptionen auf den Feind Gottes zurück. Petrus sagt einmal ein wichtiges Wort in 1. Petrus 4, 12 bis 13, dass wenn wir ins Leiden hineingeführt werden, dass wir dann diese Leiden nicht betrachten sollten, als widerführe uns etwas Fremdartiges. Und das Fremdartige ist nach dem Griechischen des Neuen Testamentes das Dämonische, das Andersartige, das, was aus fremden, anderen, bösen Quellen hervorfließt. Sondern, sagt Petrus, nehmt eure Leiden an als messianische Erziehungsleiden, als Leiden um des Messias willen. Dann wird der Geist der Herrlichkeit auf euch und in euch ruhen und zur Ruhe kommen. Ein wunderbares Wort. Und dem pflichtet Jakobus in seinem ersten Kapitel bei, wenn er sagt: Nur Gutes und Vollkommenes geschenkt kommt von dem Vater der Lichter herab, von dem Gott allen Lichtes. Aber zunächst ist das schon ein gewaltiger Schock. Denn scheinbar ist die prophetische Botschaft, die im Namen des lebendigen Gottes erfolgt, unwiderrufbar. Hat es hier überhaupt noch einen Sinn zu beten, wenn diesem Hiskia gesagt wird: So spricht Jehova, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und du wirst keineswegs genesen. Ich möchte einmal die Frage so stellen: Laufen Gottes Gerichtspläne in einer solch klaren Vorherbestimmung ab, dass nichts, auch kein Gebet, eine ändernde oder eine aufschiebende Wirkung haben könnte? Vorherbestimmung, Prädestination. Zum Beispiel bei der Frage nach dem von Gott bestimmten Todestag. Es ist ja allgemein frommer Brauch zu sagen, jeder stirbt zu dem Zeitpunkt, den der Herr gesetzt hat. Und da ist viel Wahres daran. Im Psalm 139 steht geschrieben, dass der lebendige Gott unseren Keim geschaffen und gestaltet hat. Im Hebräischen das Zusammengerollte, jene genetische Erbinformation, die in jedem Zellkern sich befindet. Und dass Gott mit diesem Keim, den er gestaltet hat und den er im Embryonaldasein wachsen ließ, auch zugleich die Tage vorherbestimmt hat, die da werden sollten für diesen neuen Embryo, für dieses neue Lebewesen. Und heute ist man allgemein auch unter Wissenschaftlern der Ansicht, dass unser Lebensalter genetisch vorprogrammiert ist. In unseren Zellen, in unserem Erbmaterial. Sodass man nur eines tun kann, durchaus dafür sorgen, dass unser Alter in einer solchen Weise abläuft, dass wir nicht allzu viel anderen zur Last fallen. Das können wir, aber wir können unserer Lebenslänge keinen Tag zusetzen. Aber eines können wir auch, wir können unser Leben verkürzen. Der Selbstmörder stirbt nicht an dem von Gott bestimmten Termin. Der Blutschänder von Korinth, den Paulus dem Satan übergeben hat zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus, starb nicht zum gottgesetzten Termin. Und wer in unwürdiger Weise teilnimmt am Herrenmahl, kann sich selbst Krankheit, Schwachheit, ja sogar Tod einladen und zuziehen, sagt Paulus mit allem Ernst. Das sind nicht die gottbestimmten Termine. Das ist uns klar. Aber gibt es auch eine mögliche Lebensverlängerung? Ja, die gibt es auch. Und hier ist Hiskia ein Beispiel, dass Gott durchaus auch Ausnahmen machen kann. Wir lesen weiter 2. Könige 20. Ich lese noch einmal Vers 1 mit. So spricht Jehova, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und keineswegs genesen. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zu Jehova und sprach, ach Jehova, gedenke doch, dass ich in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte ein großes Weinen. So steht es im Hebräischen. Er betet. Er betet kurz und präzise nach der Anweisung unseres Herrn Jesus. Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, die da meinen, je mehr Zeit sie für ihr Gebet verwenden, in der Art einer tibetanischen Gebetsmühle, umso eher würde Gott hören. Das ist ja das Gebet des Heidentums, das zum Beispiel ein Elia verspottet, indem er den Baalspriestern sagt, ihr müsst lauter rufen, länger beten. Ihr müsst euch selbst die Haut blutig ritzen. Vielleicht ist euer Gott in den Garten gegangen, seine Blumen begießen. Vielleicht schläft er ein wenig. Beißender Spott ist es, den Elias über diese Baalspropheten ausschüttet. So ist unser Gott nicht. Wenn wir beten, sollen wir kurz beten, aber präzise beten. Wir sollten die Dinge beim Namen nennen, konkretisieren. Wir sollten die Sünde beim Namen nennen, die wir Gott bekennen. Und nicht allerlei Kulissen darum herum aufbauen, damit die Sünde etwas vornehmer wird vor Gottes Angesicht. Es hat einmal einen Mann gegeben, jenen Gouverneur Nehemia, der Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufgebaut hat, seine Mauern und dann schließlich auch Jerusalem selbst. Er hat viel Spott und viel Not erlitten durch die Feinde Israels. Viel Feindschaft. Und da hat er in seinem Tagebuch, das finden Sie in der Bibel, das Buch Nehemia, 10 kurze, prägnante, geradezu militärische Gebete. Immer wieder legt er die Not Gott hin und er sagt, ach Herr, du hast gesehen, was die Feinde Israels deinem Volk und mir wieder angetan haben und wie sie uns verhöhnen und verspotten. Und dann sagt er, ach, gib uns doch die Kraft, standzuhalten
und immer wieder fügt er dann hinzu, und Herr, gedenke es mir zum Guten, was ich für deinen Namen getan habe. Da hat mir einmal Willi Schirmacher gesagt, ich kann diese Gebete gar nicht mehr hören. Wenn dieser Mann immer wieder auf seine guten Werke hinweist. Aber das ist auch neutestamentlich. Wir werden zwar mit guten Werken und durch gute Werke nicht errettet, aber es steht auch geschrieben in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und noch dienet. Und der König Hiskia weist hier auch auf das hin, was er getan hat, in der Aufrichtigkeit und Wahrheit seines Herzens. Er dreht sich zur Wand. Ich möchte Sie einmal fragen, war dies eine Geste, eine Handlung der Verbitterung und der Resignation? Kann man sich doch vorstellen. Er dreht sich zur Wand und schlägt gegen die Wand und sagt, ist das alles, was dabei herauskommt, wenn ich dir treu gedient habe? So nicht. Ganz gewiss nicht. Was ist das für eine Wand? Es ist die Wand seines an den Tempel angebauten Palastes zum Tempel hin. Ich werde immer wieder erinnert an die Wand des Hiskia, wenn ich Bilder sehe von betenden Juden, die an der Westmauer des ehemaligen Tempels stehen und dort in der Körpersprache des Gebetes, weil geschrieben steht, alle meine Glieder sollen dich loben, ihre Gebete Gott darbringen. Manchmal sogar auf einen Zettel schreiben und in die Mauerritzen stecken. Von Hakotel, von der Westmauer des Tempels. Er dreht sich zur Wand, zum Tempel hin, zum Allerheiligsten hin. Warum? Dieser Mann, dieser große, gesegnete König, hatte noch keinen Sohn und Nachfolger. Nun möchte ich hier einmal hinzulesen, was in 1. Könige 2, Vers 4 geschrieben steht, als Verheißung des lebendigen Gottes. Dort steht, auf dass Jehova sein Wort aufrecht halte, dass er über mich geredet hat, über David, indem er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, sodass sie vor mir wandeln in Wahrheit, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es, sprach er, dir nicht an einem Manne fehlen auf dem Throne Israels. Und Hiskia hatte noch keinen Sohn. Und da beruft er sich, ähnlich wie ein Abraham, auf die Verheißungen Gottes. Und deshalb erwähnt er sein Wandeln in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen, weil es dieser Gottesverheißung zugrunde liegt. Und er sagt, du kannst nicht lügen, weil du das verheißen hast. Deshalb bitte ich dich, mache mich gesund. Und er weinte ein sehr großes Weinen. Er betet zu Gott auf Verheißungsgrundlage. Das sind Bitten nach dem Willen Gottes, wenn sie beruhen auf Verheißungen des lebendigen Gottes. Er hat also ähnlich gehandelt wie ein Prophet Daniel in der Gefangenschaft, der jedes Mal dann, wenn er betete, seine Fenster geöffnet hat in Richtung auf Jerusalem. Und er dreht sich zur Wand, zum Allerheiligsten hin, dort, wo Gottes Name und Gottes Ehre und Gottes Schekinah wohnt. Die Herrlichkeitswolke Jehovas. Und nun möchte ich weiterlesen. Und ich möchte schon im Vorab sagen, ich möchte nicht in der Haut des Propheten Jesajas gesteckt haben. 2. Könige 20, 4 bis 6. Und es geschah, Jesaja war noch nicht zur mittleren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort Jehovas zu ihm also: Kehre wieder um und sprich zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht Jehova, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich werde dich heilen. Am dritten Tage wirst du in das Haus Jehovas hinaufgehen. Das ist wieder einer von den dritten Tagen in der Heiligen Schrift, die allesamt schon schattenhaft hinweisen auf die Auferstehung Jesu von den Toten am dritten Tage. So wie Abraham seinen im Herzen geopferten Sohn Isaak am dritten Tage auf dem Moria wieder empfing, so wurde Hiskia verheißen, er werde am dritten Tage heil. Ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen, und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt erretten, und ich will diese Stadt beschirmen um meinet und um Davids, meines Knechtes, willen. Aber versetzen Sie sich bitte einmal in die Seele des Propheten Jesajas hinein. Erst verkündigt er das sichere Sterben des Hiskia, nun muss er seine ganze Botschaft wieder zurücknehmen und muss ihm Heilung Gottes verkündigen. Es ist ein Widerruf. Letzten Endes ein Widerruf des lebendigen Gottes. Gott gedenkt seiner Verheißungen. Er ist gnädig und von großer Güte. Er stellt Menschen hinein in Testsituationen, um zu sehen, was in ihren Herzen ist. Da gibt es einen Propheten, den Sie alle kennen. Dieser Prophet hieß Jona. Er hat in Ninive das Gericht Gottes angekündigt. Ein flammendes, drohendes Gericht. Und das hat er gerne getan, weil er wusste, dieses kommende assyrische Weltreich mit seinem Zentrum Ninive wird einmal der erbitterte Feind Israels werden, der Israel zerschlagen wird. Aber dann heißt es: Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege bußfertig umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wolle, und er tat es nicht. Da verdroß es Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete in seinem Zorn zu Jehova und sprach: Ach Jehova, war das nicht mein Reden den ganzen Tag, als ich noch in meinem Lande war? Jetzt stehe ich da als der Blamierte. Darum kam ich dir zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh. Denn, warum ist er geflohen? Ich wusste, gleichsam in meinem prophetischen Unterbewusstsein, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn, groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Jehova, nimm doch meine Seele von mir. Das heißt, jetzt möchte ich sterben. Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Jehova sprach: Ist es recht, dass du zürnest? Dann kommt die Geschichte mit dem Rizinus. Lesen Sie einmal dieses Kapitel durch. Nun möchte ich ganz kurz noch etwas sagen über diese sogenannte Reue Gottes. Es gibt ja auch ein Wort, da reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Eigentlich heißt es, da schmerzte es Gott. Martin Buber übersetzt: Da leidete es Gott. Gottes Mitleiden mit seiner Schöpfung, die unter der Sünde des Menschen zerstört, verwüstet, zertrümmert wird. Aber die Reue Gottes betrifft nur die Zurücknahme von angedrohten Übeln und Gerichten. Gottes Gnadengaben und Berufungen samt seinen Verheißungen sind unbereubar, unwiderrufbar. Römer 11, Vers 29. Ich möchte das noch einmal sagen. Gottes scheinbare Reue betrifft nur die Zurücknahme von Übel und Gericht. Gottes Gnadengaben und Berufungen, Gottes Verheißungen sind unwiderrufbar. 2. Könige 20, Vers 7 bis 11. Und Jesajas sprach: Holet einen Feigenkuchen. Und sie holten ihn und legten ihn auf das Geschwür, und er genas. Wodurch ist Hiskia eigentlich wieder gesund geworden? Durch ein Wunder Gottes oder durch den Feigenkuchen, also durch die Naturheilmedizin? Durch beides. Durch beides. Natürlich vorwiegend durch ein Wunder Gottes, der aber diesen Feigenkuchen nicht verschmäht hat. Ich möchte Ihnen das klar machen. Ich kannte einen jungen Predigerbruder, der aus unserer Gemeinde kommt, der sehr stark charismatisch beeinflusst war, vielleicht zu stark. Und ihm war eine Brille verordnet worden, weil er kurzsichtig ist, aber weil er alle ärztlichen Verordnungen rundweg ablehnte, hat er die Brille nicht getragen und hat den Glaubensstandpunkt eingenommen, es geht auch ohne Brille. Es ging zunächst auch ohne Brille. Nur wurde der Abstand immer kürzer. Und schließlich hat er die Brille, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft erlangten oder gewannen. Das ist gleichsam die wunderbare Linie, die Linie des Wunders, die charismatische Linie, die im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Und nun kommt die andere Linie. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung empfängen oder erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Wo liegt der größere Glaubensstandpunkt, der stärkere Glaube? Ich meine bei der zweiten Gruppe, die durchs Leiden hindurchgeht und deren Glaube bewährt wird im Feuer des Leidens, wie das Gold, das schlackenlos erwiesen wird im Hochofen. Deshalb die bessere Auferstehung, die ihnen verheißen ist. Beide Linien gibt es. Nun, er genießt. Der Feigenkuchen ist eine wunderbare Medizin. Ich möchte das auch einmal prophetisch sehen. Der Feigenbaum ist ja Israel, der in unseren Tagen saftig wird, der aber noch keine Frucht trägt. Es sei denn wenige Frühfeigen, Vorfeigen, jene messiasgläubigen Erstlinge in Israel, die unsere Brüder und Schwestern sind. Aber es wird einmal, weil der Herr des Feigenbaumes wartet und er auch seine Frucht essen wird, wird es einmal in Fülle Frucht an diesem Feigenbaume Juda geben, der in unseren Tagen saftig wird. Und dann wird aus diesem Feigenbaume jenes Pflaster kommen für die Wunde Israels, auch für die Wunde der 10 Stämme, die scheinbar verloren sind. Die Wunden, die Gott ihm geschlagen hat nach Hosea 6, scheinbar erbarmungslos, die er aber verbinden und wieder heilen wird an jenem Tage. Dafür ist Jehiskia ein prophetisches Modell. Der Feigenkuchen. Nun wird ein Gotteszeichen gegeben. 2. Könige 20, 8. Und Hiskia sprach zu Jesajas: Welches ist das Zeichen, dass Jehova mich heilen wird und dass ich am 3. Tage in das Haus Jehovas hinaufgehen werde? Und Jesajas sprach: Dies wird dir das Zeichen sein von Seiten Jehovas, dass Jehova das Wort tun wird, welches er geredet hat. Soll der Schatten 10 Grade vorwärts gehen, oder soll er 10 Grade, 10 Stufen zurückgehen? Gemeint ist an der Sonnenuhr. Und Hiskia sprach: Es ist dem Schatten ein leichtes, 10 Grade zu fallen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Grade zurückgehen. Also nicht im Sinne der steigenden Sonne, sondern gleichsam, als ob die Sonne, die ihre Mittagshöhe und ihren Zenit erreicht hat, wieder rückläufig wäre. Die Übersetzung in der Elberfeld ist nicht sehr gut. Vergleichen Sie das einmal bitte, wenn Sie zu Hause die Übersetzung von Bader haben, mit dem, was er hier überträgt. Ich will es einmal lesen. Der Schatten wandelte bereits 10 Stufen vorwärts. Ob er 10 Stufen zurückkehren wird? Da sprach Hiskia: Leicht ist es dem Schatten, sich 10 Stufen zu strecken. Nicht jedoch, dass der Schatten zurückkehrt, 10 Stufen rückwärts. Und er ließ den Schatten der Sonnenuhr zurückkehren in den Stufen, welche sie hinabgestiegen war, nämlich die Sonne. In den Stufen der Sonnenuhr des Ahas war er 10 Stufen rückwärts gegangen. Nun, da waren, um dieses Gotteswunder hervorzubringen, große kosmische Umstürze vonnöten. Der Wissenschaftler Felikowski hat nachgewiesen in seinen Büchern, dass die Zeit des Jesajas gekennzeichnet war von großen kosmischen Umbrüchen, nicht nur von gewaltigen Erdbeben, nicht nur von großen Sonnenfinsternissen, sondern auch von einer magnetischen Umpolung des Erdballs, des Planeten Erde. Der heute noch im Gestein, im Lavagestein nachweisbar ist. Diese Katastrophen sind sogar ablesbar in den Jahresringen jener kalifornischen Kiefern, die bis zu 3000 und mehr Jahre alt werden können, die ältesten Bäume der Erde, und die man daraufhin untersucht hat. Es muss damals einen Planeten- oder Meteoritendurchgang gegeben haben, so sagt Velikovsky, und er führt Berichte aus der Antike an, der dazu geführt hat, dass die Erdachse sich in ihrer Stellung ein wenig geändert hat. Und das hat jenen Rückgang des Schattens auf der Sonnenuhr hervorgerufen. Denn Gott tut immer alles durch seine Schöpfung und mit seiner Schöpfung. Auch wenn sich einmal die Sonne verfinstern wird, unmittelbar vor dem Kommen Jesu, werden die Nichtglaubenden, die das prophetische Wort nicht wissen und haben, dass auf irgendeine Weise wissenschaftlich oder scheinwissenschaftlich erklären wollen und vielleicht sogar können. Gottes Wunder wird deshalb nicht kleiner. 15 Stufen ist der Schatten an der Sonnenuhr des Ahas zurückgegangen. Offensichtlich. Jedenfalls viele Stufen. Nun gibt es Psalmen, 15 Psalmen sind es, nämlich in der Zahl der Lebensverlängerung für Hiskia, dem 15 Jahre hinzugefügt wurden. 15 Psalmen, die genannt werden Stufenpsalmen. Es sind die Psalmen 120 bis 134. Man hat lange Zeit gemeint, das hinge zusammen mit den 15 Stufen am Tempel. Nur, der Tempel hat niemals 15 Stufen gehabt. Erst der Messias-Tempel von Hesekiel 40 wird diese 15 Stufen aufweisen. Und Bullinger in seiner Companion Bible hat gesagt, er meine, dass diese 15 Stufenpsalmen, wo das gleiche Wort steht wie von den Stufen an der Sonnenuhr, zurückgehen auf diesen wunderbaren Gottesgedanken der Lebensverlängerung des Hiskia. Lesen Sie die Psalmen einmal daraufhin durch. Aber das möchte ich nur im Nebenhinein sagen. Und nun wollen wir das zweite Gebet des Königs Hiskia miteinander lesen, dass er nach seiner Errettung, nach seiner Heilung gesprochen hat. Jesajas 38, Vers 9 und folgende. Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Ich sprach, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheol, also des Totenreiches, bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach, ich werde Jehova nicht sehen, Jehova im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Wohnung ist abgebrochen und ward von mir weggeführt wie ein Hirtenzelt. Hier ist gedacht an das Zelt unseres sterblichen Leibes. So sagt es ja auch der Apostel Paulus. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt, vom Trumme schnitt er mich los. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen, dem Löwen gleich, also zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube. Das sagt dieser König Hiskia, der ein sehr großes Weinen geweint hat. Schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange. Tritt als Bürge für mich ein. Ein wunderbares Wort, das auch wir sprechen dürfen im Hinblick auf unseren Parakleten und Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Freilich im neuen Bund, da sind die Dinge ein wenig klarer. Im neuen Bund kann ein Apostel Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden, um dann unmittelbar bei Christus zu sein. Er weiß mehr über das, was ihn dort erwartet, als der König Hiskia und als ihm zur damaligen Zeit geoffenbart war. Aber er weiß zumindest das, was auch ein Hiob gesagt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über meinem Staube erheben. Und wenn dieses mein Fleisch zerfetzt ist und in Trümmer gefallen ist und zu Staub geworden ist, ja, dann werde ich mir ihn anschauen. Anschauen werde ich ihn und ihn bewundern. So heißt es im hebräischen Text. Jenes wunderbare Wort von der Hoffnung nach dem Tode. Herr, tritt als Bürge für für mich ein. Ich werde immer wieder bewegt, wenn ich das gelegentlich einmal das Matthäus-Oratorium, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach höre und wie dort nach dem Evangelienbericht über den Tod Jesu der Choral erschallt: Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod muss leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Wenn wir auch nicht mehr wie Sklaven der Todesfurcht unterworfen sind, denn Jesus hat uns losgekauft aus dieser entsetzlichen Sklaverei, so werden wir doch alle noch einmal durch die Angst hindurchgehen müssen, durch die angstvolle, notvolle Enge unseres Sterbens. Es sei denn, der Herr kommt vorher und wir gehören zur letzten Generation der Glaubenden, die nicht durch den Tod hindurchgehen muss. Jesajas 38, Vers 15. Was soll ich sagen, dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat? Ich will vorsichtig wandern, alle meine Jahre wegen der Betrübnis meiner Seele. Hier steht das Wort vom vorsichtigen Wandern. O Herr, durch dieses, das heißt durch dieses vorsichtige Wandern, lebt man und in jeder Hinsicht besteht darin das Leben meines Geistes. Wenn wir noch einmal das Wort des Apostels Paulus, das wir als Einleitung hörten, rekapitulieren, dann werden wir fühlen, dass in ihm das Gleiche ausgesagt wird, nur auf einer erweiterten neutestamentlichen Grundlage. Das geistliche Leben, die geistliche Lebenssubstanz, das Leben des Geistes beruht auf der Grundlage eines weisen und vorsichtigen Wandels, in dem man die Zeit auskauft, die Gott als Gelegenheit in unser Leben gibt. Und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heile ward mir bitteres Leid. Und nun kommt der Gottesname Du, der in seinen drei Buchstaben bedeutet, der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und den der Herr Jesus verwendet hat, als er seine Hände dem Apostel Johannes aufs Haupt legte, der wie ein Toter zu seinen Füßen lag. Und als er zu ihm sagte: Siehe, ich lebe in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in seiner Hand. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Dieser Gottesname steht hier gleich zweimal. Du, 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 du zogest liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Ata, ata, du, du, das ist ein Liebesbekenntnis Gott gegenüber. Denn nicht der Scheol preist dich, der Todlob singt dir nicht, die in die Grube hinabgefahren sind, harren nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich wie ich heute. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Hoffentlich, hoffentlich. Jehova war bereit, mich zu retten, und wir wollen mein Saitenspiel rühren alle Tage unseres Lebens im Hause Jehovas. Die große Tragik besteht darin, das möchte ich einmal sagen, dass der Sohn und Nachfolger Hiskias, der Götzendiener, richtigste König Israels wurde, den es jemals gegeben hat, jener Manasse. Lesen Sie die Heiligen Schriften einmal darauf hindurch. Es ist entsetzlich, es ist eine Tragödie. Der Sohn dieses großen, kostbaren Reformators und Königs. Man hat mir gesagt, jetzt ist meine Stunde um. Ich könnte noch etwas länger machen. Vielleicht geben Sie mir noch 10 Minuten. Es gibt nämlich noch eine Frage zu stellen. Ja, es gibt immer einige kühne Leute, die sagen ja. Und die anderen schweigen. Es gibt nämlich noch eine Frage, 15 Jahre länger. Was macht denn nun Hiskia mit der gottgeschenkten Zeit? Kauft er sie aus? Dieses Vakuum der Zeit, das ihm gegeben wird, und das Gott immer wieder füllt mit seinen Kairoi, mit seinen Heilsterminen und göttlichen Gelegenheiten, kaufen wir die Zeit aus, die wir vielleicht schon einmal in einer ähnlichen Situation waren und denen Gott Zeit zugelegt hat, ob wir es nun wissen oder nicht. Was machen wir mit dieser Zeit? Ein Vakuum ist ein schwer aufrecht zu erhaltender physikalischer Zustand. Wir sollten es füllen. Der Herr Jesus erzählt einmal von einem Besessenen und sagt, er wurde geheilt und der Dämon wurde ausgetrieben und das Haus seines Lebens und seines Leibes wurde gereinigt und gefegt und geschmückt. Alles Tätigkeiten des Gesetzes Jehovas. Ausfegen, reinigen, schmücken, wunderbar. Aber dann ging der Dämon hin und nahm zu sich 7 andere Dämonen stärker als er und kehrte zurück in jenen Menschen und das zweite wurde schlimmer als das erste. Warum, stelle ich die Frage? Weil dieser gereinigte Mensch keinen neuen Mieter in das Vakuum seines Lebens aufnahm. Er hat die Wohnung wunderschön gereinigt und hat sie reinigen lassen und schmücken lassen durch das gute Wort Gottes. Aber, ich möchte es einmal neutestamentlich sagen, er hat in dieses Vakuum seines gereinigten Lebens Jesus nicht aufgenommen. So wie der Apostel Paulus sagte, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Oder wie Paulus einmal gesagt hat, gebet nicht Raum dem Teufel. Dort steht ja in Epheser 4 ein merkwürdiges Wort. Zürnet und sündiget nicht. Paulus hat uns niemals aufgefordert zu zürnen, sondern es muss heißen, weil der Grundtext keine Satzzeichen hat, ihr zürnet, sündiget nicht. Das kann einmal vorkommen, dass wir auch in einen heiligen Zorn verfallen. Ihr zürnet, sündiget nicht. Gebet nicht Raum dem Teufel. Lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, denn dann wächst dieser Zorn in eurem Unterbewusstsein weiter in der Nacht, wo sich alles potenziert. Wo wir die kleinsten Probleme zu Riesenproblemen aufbauschen, haben Sie auch schon mal erlebt, in der Nacht, wenn man wach liegt. Gebet nicht Raum dem Teufel. 2. Könige 20, 12 bis 19. Da kommen Diplomaten aus Babylon. Da müssen Sie Folgendes wissen. Die assyrische Weltmacht ging dem Ende entgegen. Lag historisch in den letzten Zügen. Und da ist eine junge, kommende Großmacht. Noch im Aufbau begriffen. Das babylonische Weltreich, welches das assyrische Weltreich ablösen wird. Und diese junge weltpolitische Macht sucht Bündnisgenossen. Und deshalb schicken sie ihre Diplomaten in die umliegenden Länder, also auch nach Israel zu dem König Hiskia. Sie nehmen als Vorwand seine wunderbare Genesung, zu der sie ihm mit einem Brief des Königs von Babel gratulieren. Ein geschickter, diplomatischer Schachzug. Das ist der Hintergrund. 2. Könige 20, 12 bis 19. Zu jener Zeit sandte Berodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Herzliche Genesungswünsche. Berodach Baladan, Anbeter des großen Verführers. Mars ist Herrscher, der König von Babel, der König der Verwirrung. Da sehen Sie die Visitenkarte dieser Leute. Und Hiskia hörte sie an und er zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus. Das Silber und das Gold und die Gewürze und das köstliche Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen vorfand. Es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Ich möchte einmal hinzulesen, was in den Büchern der Chronika steht. Er zeigt den Gesandten von Babylon in einer Art der Selbsterhöhung und um sich ihnen als bündniswürdig zu beweisen. Alles, was in seinem Hause ist, das Silber der Erlösung, das Gold des Glaubens, immer neutestamentlich, die Edelsteine der Herrlichkeit, die Gewürze der Weihrauch des Lebens zum Leben, alles neutestamentlich erfüllbar, das köstliche Öl des Heiligen Geistes, die Schilde, der Langschild des Glaubens, die Waffenrüstung, die uns gegeben ist von Gott, die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis des unausforschlichen Reichtums Christi, das Brotgetreide, das Wort, den Most der Gottesfreude, die unterirdische Wasserleitung, das ewige Leben aus dem Heiligen Geist. Auch wir können uns unserer Segnungen brüsten und rühmen, indem wir sie auf unser eigenes Konto schreiben, indem wir sagen, wir haben uns bekehrt, und deshalb muss der Herr uns segnen. Wir waren tot in Sünden und Übertretungen und konnten uns überhaupt nicht bekehren. Wir haben nur Ja gesagt, als der Vater uns zum Sohn gezogen hat. Keiner kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Da haben wir das Geschenk Gottes angenommen und deshalb wollen wir uns nicht rühmen. Es soll sich vor Gott kein Fleisch rühmen. Und deshalb heißt es, Christus ist uns geworden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ach, hätte doch Hiskia hier noch einmal gebetet, ehe er die Diplomaten von Babylon empfangen hätte. Nun kommt Jesajas wieder ein drittes Mal, 2. Könige 20, 14. Da kam Jesajas, der Prophet, zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt? Woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia sprach, aus fernem Lande sind sie gekommen von Babel. Und er sprach, was haben sie in deinem Hause gesehen? Und Hiskia sprach, sie haben alles gesehen, was in meinem Hause ist. Es gibt nichts in meinen Schätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesajas zu Hiskia, höre das Wort Jehovas. Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht Jehova. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen. Und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesajas, das Wort Jehovas ist gut, das du geredet hast. Und er sprach, nicht wahr, es wird doch wenigstens Friede und Bestand sein, solange ich lebe. Es ist erschütternd wenig übrig geblieben von der geistlichen Substanz dieses großen Königs und Reformator. Zu wird doch wenigstens das Gericht nicht kommen in meinen Lebenstagen? So wie manche beten, Herr Jesus, komme bald. Aber dann denken, komme nicht zu schnell, damit ich die Gerichte des Endes nicht miterleben muss. Wart noch ein bisschen, bis meine Kinder und Enkelkinder alle groß geworden sind und gestorben sind. Aber die haben dann ja auch wieder Kinder und Enkelkinder, nicht? Das ist ja die Sache. Selbsterhöhung Hiskias. Noch schärfer wird es gesagt in 2. Chronik 32. Das noch zum Schluss. Vers 25 und Vers 31. Aber Jehiskia vergalt nicht nach der Wohltat, die ihm erwiesen worden war, denn sein Herz überhob sich und es kam ein Zorn über ihn und Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Jehiskia wegen der Überhebung seines Herzens. Und der Zorn Jehovas kam nicht über sie in den Tagen Jehiskias. Und Vers 31, und Jehiskia hatte gelingen in all seinem Tun, aber Gott verließ ihn bei den Gesandten der Fürsten von Babel, die zu ihm gesagt hatten, um nach dem Wunder zu fragen, welches im Lande geschehen war, um ihn zu versuchen, damit er alles erkennte, was in seinem Herzen ist. Was fangen wir mit der gottgeschenkten Zeit an, die uns noch gegeben ist, mit der gottgeschenkten Lebensverlängerung, die wir vielleicht schon einmal erfahren haben, auch wenn es keine 15 Jahre sein sollten, oder vielleicht noch mehr als 15 Jahre. Ich habe begonnen mit einem Wort des Apostels Paulus. Ich möchte schließen mit einem Wort des Apostels Petrus. 1. Petrus 4, 1 bis 3. Weil nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so bewaffnet auch ihr euch mit demselben Denksinn. Denn wer im Fleische gelitten hat, ruht aus von der Sünde. Um die im Fleische noch restliche Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, da wir den Willen der Nationen vollbracht haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Die vergangene Zeit reicht aus. Und nun wollen wir die im Fleische noch übrige Zeit nicht nach den Lüsten der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes leben. Ich darf für Ihre Geduld danken.